Moin Moin, hier ist Olli von der Kehrwieder Kreativbrauerei.
Hallo, hier ist Holger von Bierleben.
Hier ist Jens Reinecke von Störtebecker.
Servus, hier ist der Richie.
Hier ist Marc von Profaktum.
Servus, herzliche Grüße, euer Sebastian Briller und Steffen vom Brauhaus Riegler.
Moin Moin, der Hans aus Aschaffenburg aus dem bayerischen Nizza. Servus.
Hi, servus, hier ist der Sebastian von Kraftbräu. Herzlich willkommen.
Männerabend.
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 Männerabend. Ein wunderbarer Podcast und für mich absolut lebensnotwendig.
Prost.
Cheers.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerabend. Mein Name ist Dennis und ich sitze heute hier bei Brewdog auf St. Pauli. Das ist bis jetzt noch gar nicht so ungewöhnlich, aber bei mir sitzt der Adrian. Hallo Adrian.
Moin, Dennis, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
Du bist der neue CEO Brewdog Deutschland. Einfache Frage direkt zu Beginn. Wie wird man das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich dann im ersten Moment auch gefragt, wie man das wird. Und dann habe ich die Antwort bekommen. Also für mich war es auch überraschend. Ich saß irgendwann kurz vorm ersten oder vom letzten großen Lockdown im Herbst letzten Jahres in Portugal an der Algarve und saß am Strand neben dem Surfbrett. Und dann klingelte das Telefon mit einer englischen Nummer. Und ja, dann war James Watt am Telefon.
Normalerweise, dass man diese Scam-Anrufe, ne?
Ja, genau. Ja, also, man weiß das immer nicht, ob ich jetzt irgendwo einen Vertrag unterschrieben habe für eine Zeitung oder was auch immer. Oder mein Handyvertrag, irgendeine Erweiterung braucht, Vodafone ruft an. Nee, und dann war ich ein bisschen perplex und dann haben wir kurz gesprochen. Und dann, ja, haben wir dann die weiteren Schritte vereinbart und ja, dann noch einen kleinen Pitch und so weiter und so fort. Gab es dann relativ schnell die Übereinkunft, dass man das zusammen machen will. Ja. Und ja, dementsprechend bin ich das dann geworden.
Die erste Headline, die ich gelesen habe, die mich dann auch so ein bisschen Clickbait-mäßig dazu gebracht hat, drauf zu klicken: AB InBev Mann übernimmt Brewdog.
Ja.
Jetzt wird der eine oder andere vielleicht auch genau diese Headline im Hinterkopf haben, ja, und sich gar nicht weiter damit beschäftigt haben und gedacht haben: So, Brewdog, jetzt ist Kommerz, jetzt haben sie Sellout und alles. Wenn man dann tatsächlich so ein bisschen in deinen Lebenslauf und auch so in die Geschichte reinguckt, was wir heute auch machen wollen, dann entdeckt man, dieser AB InBev-Part war ein kleiner, aber ich glaube sehr wichtiger Teil für dein Leben, wirst du noch was zu sagen. Aber das Bier, das spielt ja bei dir schon sehr viel länger auch eine Rolle im privaten, im jugendlichen Leben schon.
Genau, ja, ich hatte ja die Situation, ich komme aus dem Weserbergland, ja, sehr, sehr schöne Region in Deutschland, und wir haben so ein wenig die Situation, dass wir den größten Autobahnring Europas haben, das heißt, in jede Himmelsrichtung eine Stunde bis zur Autobahn, ja, und man lebt da sehr behütet und wächst sehr behütet auf. Und mein Schicksal war halt, dass ich seit dem Gymnasium, seit der 7. Klasse, jeden Morgen mit dem Fahrrad von zu Hause aus Befahren, heißt der Ort, nach Holzminden gefahren bin. Und auf der Hälfte der Strecke liegt die Brauerei Allersheim. Ja. Und ich bin seit der 7. Klasse jeden Tag morgen, im Sommer zumindest, an dieser Brauerei vorbei und durfte halt morgens die Sude riechen und gesehen, wie Treber abgeholt wurde. Und das hat mich dann irgendwie fasziniert, dass ich auch so hier und da mal gelesen habe, wie funktioniert das eigentlich alles mit Bier und so weiter. Und ja, dann kam in Anführungsstrichen der positive Schicksalsschlag. Irgendwann wurde ich dann halt 16 und durfte das Bier tatsächlich auch offiziell trinken. Ja. Vorher hat man das natürlich nicht gemacht, weil ich auf dem Dorf natürlich nicht. Dementsprechend, ja, kam dann die Brauereiführung da, die es in Allersheim jeden Mittwoch und jeden Freitag gab.
Ja.
Und ja, ich war in vielen Vereinen. Ich war im Tennisverein, im Angelverein, im Fußballverein. Und die Vereine kamen dann immer dahin und schauen sich die Brauerei an eine Stunde und durften dann zwei Stunden in den Keller, um die verschiedenen Biere zu trinken.
Ja.
Das war natürlich faszinierend.
Und das Gesehene wurde nochmal vertieft.
Dann. Genau, genau. Das ist quasi die Praxisphase dann gewesen nach der Theorie. Und ja, in dem Alter war das natürlich dann faszinierend, weil es gab das Ganze natürlich umsonst und dementsprechend mit 16 Jahren hat man kein Geld. Und da war dann umsonst Bier probieren natürlich der Himmel auf Erden. Und ja, das Thema war dann, dass ich da sehr häufig dann war und weil man ganz viele neue Vereine rein wollte irgendwie, um da wieder hinzukommen. Und ja, dann eines Tages hat mein Vater dann mal ein Machtwort gesprochen und sagt so: Mensch, Adrian, ganz ehrlich, du kannst nicht zweimal die Woche zu einer Brauereiführung gehen. Du bist 16.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten 16.
16, ja, ja. Sagen wir mal 16. Die Schulnoten, nein, das war ich ja 16, aber die Schulnoten waren entsprechend nicht gut.
Ja.
Und die Korrelation hat mein Vater dann schnell hergestellt, dass es mir dann zusammen tun haben könnte. Und daraufhin hat er mir ein Machtwort gesprochen und gesagt: Du gehst da nicht mehr hin. Ich bin weiterhin hingegangen, wie man das mit 16 macht als Jugendlicher. Und ja, dann kam es irgendwann zum Donnerwetter. Ich kam nach Hause. Mein Vater sah halt: Gut, du kommst aus der Schule, Hausaufgaben gefühlt nicht gemacht, aber man sieht halt, du hast Bier getrunken. Und dann meinte er: Du gehst da nicht mehr hin. Offizielles Verbot, du gehst nicht mehr zur Brauereiführung, sonst ja, Fernsehkabel, Internet, was man damals alles wegnehmen konnte, wäre halt weg gewesen.
Videorekorder.
Genau.
Discman.
Alles, ja, genau. Discman, Mini-Discman. Ja, wäre schon Mini-Discman. Und nee, dann habe ich aber gesagt: Papa, heute lief alles gut, weil ich war so oft da, dass der Braumeister sagte: Mensch, Adrian, du bist so oft hier, du kannst ja bald meinen Job machen. Das hat er aus Spaß gesagt. Und mein Vater, habe ich mich irgendwie zu verteidigen gesagt: Papa, der hat mir heute angeboten, ich kann da anfangen zu arbeiten. Ich habe ein Jobangebot bekommen. Und mein Vater ist dann so jemand, der ist sehr, sehr pragmatisch und ruft am nächsten Morgen beim Baumeister an, lässt sich durchstellen, sagt: Ich habe meinem Sohn ein Jobangebot, schicke ich ihn nächste Woche vorbei, können Sie einarbeiten. Und der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und ja, aber dann irgendwie musste ich dann da antanzen. Und dann, ja, die Brauereigeschichte kannte ich dann nach so vielen besuchen dort. Und ja, dann habe ich tatsächlich diesen Job übertragen bekommen, habe dann zweimal die Woche immer nach der Schule offiziell da gestoppt, 14 ja. Uhr, Jackett über, eine Stunde die Brauerei Allersheim erklärt. Und dann natürlich in dem Alter ist das ein super Nebenjob. Es gab irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro die Stunde, eine Kiste Bier pro Führung und dann noch Trinkgeld. Und da war man mit 16 Jahren, war man King of the Castle.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Mit der Vergütung. Und schloss ich dann an, mein Vater auch da wieder dann intensiv gewesen, so, ja, wenn du jetzt schon die Brauereiführung machst, dann kannst du auch in den Ferien gleich mal da hingehen und noch ein bisschen arbeiten. Oh. Und dann habe ich halt alles gemacht. Ich habe einen Malzboden mit so einem großen Industriesauger gesaugt und dann, da habe ich wirklich einen Disman dabei gehabt. Da habe ich einen riesen Einlauf vom Braumeister gekriegt, weil der halt auf dem Malzboden Verpuffungsgefahr, keine elektronischen Geräte. Okay. Ne? Und ich habe dann mit dem Disman da oben gestanden, ja, das gab richtig, richtig Ärger, hätte auch in die Hose gehen können, aber danach dann ohne Musik. Tanks ausgeschoben, Hefetanks ausgeschoben, also alles, was man sich vorstellen kann in der Brauerei. Bügelflaschen entbügelt im Winter, das war sehr, sehr unangenehm, da ziehe ich immer noch den Hut vor. Für jeden, der das regelmäßig macht. Und ja.
Glücklicherweise hat Blue Dog keine Bügelflaschen.
Noch nicht, aber ich halt, ja, nein.
Kommt also,
aus der Erfahrung heraus würde ich doch erstmal gucken, ob wir das überhaupt jemals brauchen würden.
Okay.
Nee. Aber da ist halt die Liebe zum Bier entstanden. Und seitdem war immer diese Verbindung da. Und dann bin ich studieren gegangen. Erst ein duales Studium, dann ein Masterstudium Vollzeit in den USA und in Deutschland. Und danach war klar, ich möchte wieder in den Bierbereich rein. Habe dann eine Bewerbung auch eigentlich nur geschrieben, weil ich hatte das Riesenglück, Aldi Süd hatte mich mehr oder weniger aus dem Studium heraus gecastet. Da weiß ich bis heute nicht, woher die mich hatten. Aber ich habe dann da unterschrieben zu Weihnachten, weil mein Studium war eigentlich erst im Mai zu Ende. Habe dann schon vor Abgabe der Masterarbeit bei Aldi angefangen. Und ich habe bei Aldi angefangen auf dem Freitag, den 1. März. Und am Dienstag drauf war das finale Assessment Center bei AB InBev. Das war die einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe, weil größter Bierhersteller.
Genau.
Und das Global Management Trainee Programm ist halt einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, sich alles im Bierbereich anzugucken.
Ja.
Und dahin ging die Bewerbung. Dann hatte ich zufälligerweise einen Dienstag bei Aldi frei. Den hatte man mir vorher eingeplant. Also das Schicksal wollte es so.
Ja.
Und dann war ich in Brüssel, habe den Job bekommen am Dienstagabend und wusste dann auch schon, dass ich im August zu InBev gehe und habe dann bei Aldi noch ein bisschen gearbeitet. Und dann war es klar, dass ich dann rechtzeitig dann noch rausgehe bei Aldi und dann nach 4 Monaten mehr gekündigt habe, dass ich pünktlich zu AB InBev konnte. Und ja, dann den Biertraum wieder aufnehmen durfte und dann war ich halt 10 Monate auf der ganzen Welt unterwegs. Also ich war in Belgien, ich war in Tschechien, in Ungarn, in den USA und durfte halt alles über Bier lernen. Ich war in der Logistik, in der Produktion, im Vertrieb, im Marketing, ich durfte mir alles anschauen und das war halt für mich in dem Alter dann frisch aus der Uni, ich war ja 24, dann einmal um die Welt reisen, das alles noch mit sehr viel Spaß rund um Bier und bezahlt, das war halt ganz hervorragend.
Was sind die 3 wichtigsten Sachen für dich auch persönlich, wo du sagst, die hast du bei AB InBev in der Zeit gelernt und jetzt dann auch mitgenommen? Wie gesagt, die kannst du jetzt ganz gut umsetzen dann vielleicht auch?
Ja, also ich habe bei AB InBev ja sehr, sehr, also in 5 Jahren, die ich dort war, habe ich glaube ich 5 Positionen gehabt. Ich habe gelernt, dass man immer, wenn man eine neue Position kommt, am Anfang das Gefühl hat natürlich, wow, das packst du niemals, das kommt aus so vielen Richtungen auf einmal. Und man lernt halt, dass mit jeder neuen Herausforderung so nach, ja, ich sag mal, 50 bis 200 Tagen, je nachdem, wie schwer die Herausforderung ist, so langsam irgendwann der Ball fällt. Steve Jobs hat, glaube ich, dann mal, das ist mal Connecting the Dots genannt, wo du einfach mal merkst, okay, jetzt habe ich es verstanden. Es gab halt Schritte, die haben länger gedauert. Zum Beispiel mein Weg bei AB InBev für Gastro-Außendienst nach dem Trainee-Programm und habe da Gastronomie betreut und dann bin ich in Key-Account gegangen. Und dieser Schritt in Key-Account war für mich so, glaube ich, der größte oder der herausforderndste bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, mit allen Sachen, die danach kamen, weil es war wirklich Neuland, das alles zu verstehen. Wenn ich einen Hebel ziehe, bewegen sich 47 andere. Was passiert eigentlich, wenn ich hier eine Aktion mache, beim Kunden da drüben und so weiter? Und das war so ein Fall, wo ich halt gemerkt habe, so hui, kriegst du das jemals hin? Und du merkst halt irgendwann, ja, es geht. Und aus diesem Bewusstsein heraus fällt es natürlich dann einem sehr, sehr einfach, neue Herausforderungen anzunehmen, weil man weiß, die sind am Anfang riesengroß und die ersten Wochen sind fürchterlich, wenn man denkt, man schafft es nicht, aber man schafft es dann halt doch irgendwann und man hat dieses Selbstvertrauen und dieses Wissen, dass es dann irgendwann Klick macht.
Und ja. Jetzt bist du ja vom Äußerlichen her, also wenn man mir dein Bild gezeigt hätte und gesagt hätte, ist das der CEO Brewdog Deutschland oder ist das der Adrian Regionalleiter Nord bei der Allianz, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich auf die Versicherung getippt. Also der Bart ist schon da, aber der ist jetzt nicht so richtig Craft Beer garstig, die Arme sind nicht bis zu den Fingern tätowiert. War es für dich ein Vorteil, dass James dich damals nur angerufen hat, dass das kein Videocall war?
Ich weiß gar nicht, ob James Tattoos hat. also ich sag mal so, um die Arme zu tätowieren, müsste ich sie erstmal ein bisschen mehr trainieren, ja, damit sie das auch lohnt, damit auch Fläche ist. Nein. Nee, Scherz beiseite. Natürlich, wie du sagst, weiß nicht, Versicherung, ob ich das jetzt so sehen würde, aber nein.
Die sehr seriöse, weißt du, dieses...
Du findest also, mein Auftreten seriöser, das ist ein Kompliment. Das
ja, also dich im Anzug, weißes Hemd, ich wäre hier dabei. Riester, Haftpflicht,
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war einer der Gründe, warum ich zum Beispiel dann bei Aldi mich ein bisschen unwohl gefühlt habe irgendwann, weil jeden Morgen Krawatte neu binden und ja, so weiter. Und es wäre für mich ein No-Go, in einen Job zu gehen, oder die letzten Male immer gewesen, wo ich einen Anzug hätte tragen müssen. Also ganz ehrlich, ich habe bei Mars, war halt auch, ich sag mal, mindestens T-Shirt, Poloshirt-Kultur. Jetzt bei Budok war ja schon mit kurzer Hose auf der Arbeit. Von daher, ich glaube nicht, dass das Arbeit besser wird, dadurch, dass man eine lange Hose oder Hemden trägt. Von daher, ja, das habe ich noch nicht gehört, aber wenn das so ist, und ich schlage den Bogen mal anders, ich habe es ja auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, ich glaube, Craft Beer ist ja so ein Thema, womit man, das machst du ja gerade quasi implizit, verbindet, dass da eine gewisse auch Subkultur hintersteht in allen Bereichen, wo ich sagen würde, das ist definitiv so, aber ich glaube, dass Craft Beer oder moderne Bierstile, wie ich eher sagen würde, viel, viel weiter reicht als wirklich auf diesen Kern der Szene, der natürlich das Bier ausmacht und natürlich auch viel, viel hermacht. Und wenn ich in mein Team reingucke, in mein Sales-Team, das sind ja Leute, den siehst du an, hey, das ist Brewdog und das ist richtig geil, ich finde das richtig cool, den siehst du das an, ja, dass sie das leben. Und ja, ich werde mich jetzt nicht extra tätowieren lassen für den neuen Job, aber wie gesagt, ich glaube, es kommt auch viel aus dem Geist heraus, und im Geiste sehe ich mich ja schon sehr, sehr weit auf der Seite. Ja.
Du hast schon gesagt, du hast zum 1. April angefangen, Anfang März?
Genau, ja, ich habe am 1. April offiziell angefangen, davor habe ich hier und da mal natürlich die eine oder andere Seite gelesen.
Das heißt, bei zum Beispiel den Präsidenten in den USA, die haben ja so ein 100-Tage-Programm. Ja. Das heißt, gab es das für dich ähnlich, dass du gesagt hast, auch in der Vorbereitungszeit, dass du gesagt hast, also da sehe ich jetzt erstmal meine Schwerpunkte, da muss ich, das will ich machen jetzt erstmal.
Ja, also natürlich, 100-Tage-Plan sollte man sich immer machen, das sollte man sich... Wenn man ein Haus baut, sollte man sich einen Tageplan machen und so weiter. So ein bisschen, dass man das mal strukturiert. Nun haben wir es ja bei Budok so, dass wir immer in Hundejahren rechnen. Das heißt, der Faktor 7 spielt eine große Rolle. Das heißt, man hat so 100 Tage, sind so ja, um die 15, 16 Tage vielleicht, die man bei Budok hat. Nein, also das ging schon alles viel schneller. Mein Riesenvorteil war, also ich habe mir einen 100-Tage-Plan gemacht, um auf die Frage zu antworten, ja, ganz klar. Aber das kommt immer anders, als man denkt am Ende des Tages, weil die Herausforderungen andere sind, die Chancen andere sind, als man sie sich vorher ausdenken kann. Und von daher würde ich mal sagen, dass 50% von den Dingen, auf die ich mich fokussieren wollte, tatsächlich dann der Fokus wurden. Andere 50, die ich für den Fokus gehalten hätte, sind es dann nicht geworden, weil wichtige Sachen dabei waren in dem Fall.
Ja.
Und ja, also ich kann sagen, jetzt nach ein bisschen mehr als 4 Monaten sind jetzt, glaube ich, die ich jetzt da bin, es fühlt sich an, als hätte ich die letzten 2 Jahre nichts anderes gemacht. Ne? Also das ist wirklich wunderbar. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten schon so viel bewegt, dass es echt, ja, dass ich sehr stolz bin auf das Team, was da alles möglich war die letzten Wochen und Monate.
Das heißt, wir sitzen jetzt hier in Hamburg. Das heißt, du pendelst. Du kommst aus Hamburg oder wohnst in Hamburg schon längere Zeit jetzt. Das bietet sich ja an, also von hier nach Hamburg. Von hier nach Berlin 1,5 Stunden, okay, dann nochmal 1,5 Stunden, bis du bei Brewdog bist, aber Spaß, das ist ja ein bisschen außerhalb.
Ja.
Wie lässt sich das vereinbaren? Kann man auch natürlich die Bahnfahrt gut nutzen, natürlich heutzutage im Mobil mit Laptop ist das ja quasi, als wäre man da.
Also die Bahn ist Teil meines Büros, ja, die Bahn ist ein Tool meiner Arbeit, ja, wie für andere das Handy oder was auch immer, das ich natürlich auch habe, aber die Bahn ist ein Mittel zum Zweck und dementsprechend ja, nutze ich die sehr gerne. Und habe eine Bahncard 100, mit der kann ich flexibel fahren, habe keinen Dienstwagen mehr, das war auch eine kleine Änderung für mich.
Ja.
Aber die Frage ist bei mir erstmal, gerade auf der Strecke Hamburg-Berlin, die ich früher auch sehr häufig gependelt bin mit dem Auto, wie konnte ich das jemals mit dem Auto fahren? Ja, so rein zeittechnisch. Und ja, normalerweise ist es halt so, dass ich Montagmorgens oder Dienstagmorgens dann nach Berlin fahre mit dem ersten Zug. Das heißt, irgendwie 7.38 Uhr geht er hier meistens los in Hamburg. Und dann bin ich so ja, gegen 9:45 in der Brauerei in Mariendorf, habe dann aber schon 2 Stunden im Zug gearbeitet.
Ja.
Und dementsprechend ja, ist das dann halt so ein bisschen die Frühstückspause, nutze ich dann zum Umzug aus dem Zug ja, in die Brauerei. Ich habe einen kleinen E-Roller, der bringt mich dann auf den ganzen... Das sind ja nochmal 1000 Meter von der Attila-Straße, letzten S-Bahn-Station, S2 in Berlin.
Habe ich jetzt gesehen, es gibt eine Petition oder man konnte irgendwas Unterschriften sammeln, habe ich natürlich auch direkt eingetragen.
Das sehr
hat
gut.
Ja damals Greg Koch damals schon probiert anzustoßen, dass die S-Bahn-Haltestelle, dass da eine hinkommt direkt vor die Brauerei, das wäre natürlich Gold wert.
Ja, das ist ein großes Ziel. Die ist jetzt auch mehr oder weniger durch. Wir haben da die Möglichkeit gehabt mit Katharina Giffey, Bewerberin um die Hamburger, um die Berliner Bürgerschaftsposten und auch mit Michael Müller, Team der Bürgermeister, die Chance kurz zu sprechen darüber.
Ja.
Mega supportive, aber es ist eigentlich alles durch. Es muss nur noch eigentlich gedrückt werden. Geld ist da, alles ist da.
Wow, okay.
Ja, Voraussage da, die man getätigt hat, war 2027.
Ja.
Ich habe Herrn Müller gefragt, wie viel Berlin in der Zahl mit drin steckt. Ja, aus Hamburg bin ich gewohnt, dass dann vielleicht 27,5 rauskommt. Berlin weiß man ja nicht. Ich habe gefragt, ob die dritte Zahl sich noch ändern kann in der Zahl. Oder ob das dann passt. Aber wir hoffen, dass das kommt. Und wenn das käme, wäre das natürlich für die Gastronomie da draußen revolutionierend, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil dann ist man von Mitte, ich wohne in Berlin, eine kleine Wohnung in Berlin-Mitte, dann ist man natürlich aus Mitte in 20 Minuten, kann man in den Biergarten rein. Man fährt dann quasi mit der Bahn in den Biergarten rein. Und da draußen in Mariendorf kommt jetzt noch ein riesen Campus hin für künstliche Intelligenz. Da wird also das ganze Areal wird sehr, sehr lebendig werden die nächsten Jahre und es schreit danach, noch eine bessere Anbindung zu bekommen.
Also ich war schon relativ häufig da und ich muss sagen, im Sommer, dadurch die Schrebergärten und sowas, ist das ganz schön. Nur für die anderen 10 Monate im Jahr ist natürlich dann, also das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn das dann wirklich auch zeitnah umzusetzen ist. Das heißt, wo siehst du jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du gesagt hast, Craft Beer lange Zeit und vielleicht aktuell auch noch alle bärtig, alle tätowiert. Und ich glaube, wenn wir in 5 Jahren nochmal jetzt auf den Tag oder auf diese Zeit zurückgucken, dass wir dann sagen, so, oh, guck mal, das war so der Zeitpunkt, wo das Ganze sich so gewendet hat. Ne? Das und das Datum, das erste Punk-IPA steht bei Kaufland und so weiter. Dass das Craft-Bier so ein bisschen in den Mainstream in Anführungszeichen eindringt. Und wo siehst du da jetzt dann vielleicht nicht von den 100 Tagen weg, wo siehst du jetzt vielleicht in dem ersten Jahr, wo siehst du die Stellschrauben, wo siehst du Herausforderungen, wo siehst du, da kann BrewDog noch mehr aus sich machen, da können wir noch weiter wachsen.
Ja, also für mich ist ganz klar und so, wenn das mal so ein bisschen in Bilder zu gießen, für mich ist so die erste Erkenntnis, wenn ich mir den Markt anschaue, und ich habe den Markt ja in meinen 4 Jahren nicht bei Mars war, zwischen AB InBev und BrewDog jetzt, so also ein bisschen auch nur mit aus dem Augenwinkel sehen können, keine Nielsen-Zahlen und so weiter, aber es ist bis heute in meinen Augen so, dass du im Prinzip quasi 2 Ufer eines Flusses hast. Das eine ist das Craft-Beer-Ufer, das andere ist das Mainstream-Ufer und du kommst relativ schwer über den Fluss, weil es gibt keine Brücke. Und die Leute, die jetzt halt sagen, wir sind Craft, das ist der Kern der Szene, ganz, ganz wichtig, auch kulturstiftend für diese Art von Bier, bleibt halt ein bisschen unter sich und die andere Seite hat einen schweren Zugang. Und wenn ich jetzt vor einem Craft-Beer-Regal stehe, ich sehe meinen Papa jetzt vor einem Craft-Beer-Regal stehen, der sieht dort 200 bunte Dosen und der ist komplett lost und geht dann wieder rüber und kauft sich wahrscheinlich...
Das, was er kennt. Ne?
Das, was er kennt, genau. Aber keinen Namen nennen hier. Ja. Das, was er kennt. Ein Allersheimer zum Beispiel bei uns in der Heimat.
Das wollte ich vorhin noch sagen. Darf ich einsetzen? Was wäre wohl passiert, wenn da keine Brauerei auf dem halben Weg, sondern eine Brennerei gewesen wäre, wie es ja eigentlich auf dem Dorf auch relativ typisch ist?
Dann hätte ich heute Tattoos.
Ja.
Okay. Nee, aber weiß man nicht. Nein, aber ja, und wie gesagt, dieses Thema ist, wir möchten mit der Art und Weise, wie wir agieren, einen Weg finden oder einen Weg bauen, dass wir eine Brücke hinkriegen. Und ich glaube fest daran, dass es, wenn man das Thema jetzt nicht nur Craft vielleicht nennt, sondern moderne Bierstile, eine riesengroße Gruppe gibt auf dieser Mainstream-Seite des Biermarktes, die durchaus gewillt wären, sich in ein Lebensmittel, ein Bier zu verlieben, das so gebraut ist, wie ein Bier gebraut werden sollte, mit Aromahopfen zum größten Teil, mit der Zeit, die ein Bier braucht, mit der Qualität, mit der Liebe, mit der Ruhe, auch was Design angeht, dass alles gut aussieht, dass es eine runde Nummer gibt und dann sagt, hey, ich verlasse jetzt vielleicht mein Fernsehbier, zahle vielleicht auch eine Mark mehr, ja, 50 Cent, ja, kann ja sein, für eine Flasche Bier, aber habe dann ein Produkt, wo ich wirklich von überzeugt bin. Das sieht man ja bei ganz vielen Lebensmitteln. Ja, das sieht man bei fleischlosen Produkten. Die Leute sind bereit, gerade durch die Pandemie getrieben, mehr Geld auszugeben für wirklich gute Lebensmittel, wenn sie erkennen und verstehen, was ist daran besser und warum ist das besser.
Ja.
Und das ist der Anfang von einer Kommunikation, die mehr und mehr rangehen muss. Nicht, hey, wir sind hier drüben, wir haben hier extrem harte Biere, weil ich trinke selber gern mal einen Jack Hammer mit über 7%. Ja, mag ich echt gern mal. Aber wenn man anfängt, jemanden, der normalerweise ein Fernsehbier trinkt, einen Jack Hammer zu geben, dann ist dieser Schritt zu groß. Aber da kann man einen Lost Lager hinstellen, vielleicht auch nochmal ein Pale Ale oder eine Kiezkeule und so langsam anfangen, Leute auf die Brücke zu holen und dann so langsam zu gucken, hey, schaffen die es dann übers Punk bis zum Elvis, zum Hazy Jane oder ist halt beim Punk schon Schluss? Aber man kann eine Welt anbieten, in der moderne, gute Biere entsprechend Anklang finden. Und für uns ist es eine Riesenchance zu sagen, hey, wir gucken, dass wir auch Leute, die da in dem Mainstream-Bereich sind, es schaffen bis auf die Craft-Beer-Seite und dann für die Kategorie auch viel zu tun. Und damit tun wir natürlich auch was und das ist auch nochmal wichtig, was für alle anderen Craft-Beer-Brauerinnen und Brauer natürlich auch mit. Das ist so ein wenig das Ziel und da sind nicht wir alleine, da gibt es noch andere Brauereien, die genau auf dem gleichen Streckenabschnitt unterwegs sind. Das haben wir jetzt nicht unique gepachtet, aber ich glaube ganz fest daran, das sind so meine ersten Erfahrungen, die Craft-Brauer oder die Modern-Style-Bier-Brauer unter sich, wir müssen uns nicht die Augen ausstechen, weil wir sind eigentlich alle Kämpfer für die gleiche Sache. Ja, und den Teil, den wir uns holen wollen, ist auf der anderen Flussseite. Ja, und wir brauchen uns nicht auf der 1,5% Markenzeit-Craft-Bier-Seite die Augen ausstechen, weil das macht keinen Sinn.
Ja.
Aber mit jedem Konsumenten, den wir von der anderen Seite über die Brücke holen, haben wir allen Konsumenten für die Kategorie gewonnen.
Ja.
Und da schwimmen wir alle im gleichen Boot.
Ja. Das heißt, hier bei euch natürlich in den Brewdog-Bars gibt es ja mittlerweile auch mehrere, kommen wir nachher noch zu. Habt ihr natürlich kein Problem, wenn hier jemand reinkommt, ihr habt hier fachkundiges Personal, der sagt, Mensch, ich trinke sonst ganz gerne Pilz XY, was habt ihr denn da? Das Problem, was ich immer auch so ein bisschen sehe, liegt dann da, glaube ich, tatsächlich in den Getränkemärkten oder in den Supermärkten, wo die Leute dann, wie du schon sagst, ne, die trinken sonst Pilz XY und dann sehen sie da das lustige grüne Brewdog-Bier, Jackhammer, und greifen dann zu und dann so, um Gottes Willen.
Ja.
Wie kann man das Problem vielleicht auch so ein bisschen lösen? Das, weil ich glaube, immer da habe ich so das Gefühl, da ist der Endkunde ist da immer so ein bisschen verloren. Wie du schon sagst, der steht vor 200 bunten Dosen und weiß gar nicht, was passiert.
Punkt. Und damit hast du halt recht. Ne? Das muss man überkommen. Und du hast ja gerade nochmal gefragt, was so in den ersten Tagen auch so Herausforderungen sind oder mit dem Blick auf ein Jahr, wo man hin will. Also ich glaube, wir haben ein großes Thema mit der Marke. Wir haben eine brutal gute Rotation in den Märkten. Als ich angefangen bin, das ist eins von den Themen, war so, okay, jetzt kommst du hin, sprichst dann mit den Einkäufern von den großen Partnern und die sagen jetzt allererstes, ja, da muss noch ein bisschen mehr Schwung auf die Kette, ansonsten gibt es hier Themen. Ganz und gar nicht. Also das hat mich mit am meisten überrascht. Das heißt, das war eine von den Baustellen, die rausgeflogen sind, die ich mir vorher überlegt hatte. Sie könnte eine sein, aber es war keine. Ja. Unsere Baustelle ist eher die andere Seite. Das heißt, wir haben den sehr ungewöhnlichen Fall, dass wir eine gute Rotation haben, aber eine Markenbekanntheit, die eigentlich viel zu gering ist im Verhältnis zu dem, was sie sein könnte, wenn man sie mit anderen Ländern vergleicht. Unser Thema ist ganz klar in dem Fall dann, ja, Markenbekanntheit, Awareness aus dem Marketing-Funnel gesprochen. Und das ist ein Bereich, in dem man arbeiten kann. Und da ist halt eine riesen Chance. Wir haben Rotation. Wenn man da die Awareness noch zu steigert, dann kriegt man natürlich nochmal richtig Schwung auf die Kette. Und die Frage, die danach kam von dir, war ja die, wie kann man das machen am Regal, dass die Entscheidung dann halt einfacher fällt.
Ja.
Und das geht A darüber, natürlich, wenn man in so einer Bar hier war, wo man mal probieren kann, in kleinen Schlücken und so weiter und so fort, dann hilft das. Und ich kann dir auch sagen, überall, wo Kumpels, Bekannte von mir, bei mir zu Hause im Garten meistens jetzt dieser Tage sitzen und ich gehe mit denen einfach mal die Kette durch, was wir so haben und gehe diese Brücke mit denen, die gehen raus und die sind fertig mit der Kette. Ja? Das heißt also, die sind über die Erzählung, die ich denen angedeihe, also ich kann natürlich mit allen 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, können wir nicht alle Leute in Deutschland da besprechen, das geht nicht, aber du merkst, es funktioniert. Und wenn man damit in Kontakt kommt, und diesen Weg sind wir jetzt gerade dabei zu definieren, wie wir das hinkriegen, und ich glaube, wenn wir da erfolgreich sind, werden wir ganz schön gut zu ernten haben, was es dann auch angeht, so an Rotation, an Markenbekanntheit, und da sind wir jetzt gerade dran.
James Watt hat das ja unter anderem mal gemacht, indem er mit dem Panzer durch London oder was gefahren ist. Hast du schon einen gemietet? Wäre das hier was für die Reeperbahn?
Ja, oder ich glaube in
Reeperbahn-Festival?
Ich glaube, in Deutschland sind wir ganz froh, wenn es mal keine Panzer gibt. Ich glaube, da sind wir lange drüber. Ich habe das mal, kleine Anekdote, ich habe das mal gehabt. Tatsächlich, ich war etwa vorher für Amazon verantwortlich. Ich kam mal in das britische Amazon-Office rein und die haben da immer, Amazon recruitet sehr, sehr viel vom Militär, also für Logistik und so weiter, und ich komme da rein. Da war so ein komplettes Fallschirmjägerbataillon in der Erdgeschoss zu Militärwerbung gemacht.
Ja.
Und ich war mit zwei anderen Kollegen aus Deutschland da. Für uns war das so verstörend.
Ja.
Wie so, was ist hier los? So, also nein, kurzum, einen Panzer wird man mir nicht sehen.
Ja, hast du noch andere Ideen?
Vielleicht? Ja, natürlich habe ich andere Ideen.
Was soll ich denn jetzt sagen?
Also, ich meine, wir werden natürlich immer wieder, es gibt ja auch Sachen, die wir in Deutschland schon gemacht haben. Es gibt Themen, die wir auf jeden Fall bespielen werden, wo wir auch rangehen werden. Ich glaube, so rund um die Bundestagswahl wird es das ein oder andere ergeben, wo man nochmal einhaken kann, und ja, es gibt halt Sachen, für die wir so oder so stehen, da sind wir auch zum Glück nicht alleine, wir haben das jetzt gesehen, wir haben den Pride Month, wenn man sich zu Themen anguckt, wie jetzt bei der UEFA mit dem Stadion, mit dem Thema Diversity, Inclusion und so weiter, das sind natürlich Riesenthemen, und wie gesagt, da sind wir aber auch nicht alleine, und da werden wir jeden Haken nutzen, wo wir gucken können, dass wir bei helfen können, das noch weiter in die Gesellschaft reinzutreiben. Das Gleiche ist im Kampf gegen Rechts, das Gleiche ist bei Themen wie Bier, Qualität, Themen rund um Nachhaltigkeit und so weiter. Da werden wir Hebel finden, und ich glaube, so das eine oder andere haben wir schon geschafft. Ich hatte die Ehre, bei Reuters zu sein. Da sind wir auch in der Tagesschau, glaube ich, gelandet mit dem Testcenter. Das war so eigentlich nicht geplant, aber das ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Und da werden uns noch mehr Sachen einfallen.
Ihr seid die Einzigen quasi, die in den Medien gelandet sind mit Testcentern, aber es war positiv belegt, ne?
Ja, zu dem Zeitpunkt. Man muss das ganz klar sagen. Wir haben das ja in Berlin, und was danach passiert ist, ich fand das richtig gut, und das muss man auch mal Berlin ein bisschen in Schutz nehmen. Also danach, was so, das Gesundheitsamt guckt mal vorbei, kontrolliert, ob alles gerade ist und so weiter und so fort. Das ist schon alles so gut, dass das alles funktioniert hat.
Ja.
Für uns war das halt ganz wichtig, und das war der wirkliche Kern, zu sagen, hey, wir konnten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Angebot machen, aus der Kurzarbeit zu kommen, um im Testcenter zu arbeiten. Und darüber hinaus, ja, es war ein bisschen Sampling dabei, Wir konnten Bier umsonst rausgeben. Leute kamen halt zu uns in die Bar, konnten sich das angucken.
Ja.
Das war so ein bisschen der erste Faktor. Der zweite Faktor, als wir dann aufhatten und testen mussten, wir haben fast 100% der Gästinnen und Gäste, die gekommen sind, haben wir tatsächlich bei uns getestet.
Ja, wow.
Und konnten halt anbieten, reinkommen, durchgehen, Haken dran. Ne?
Ja.
Und das war einfach eine Sache, die für das Dogtap zum Start extrem wichtig war, um da Leuten das die Möglichkeit zu geben, dann nicht noch woanders hinzufahren und ja, von daher.
Und das Thema könnte uns ja auch noch länger begleiten, dementsprechend da schon mal jetzt einen Fuß in die Tür zu haben, kann ja gar nicht so schlecht sein. Die Bar hier gibt es jetzt seit knapp über 2 Jahren. Ich habe mir damals am Eröffnungstag, oder mein Freund und ich haben für einen anderen Freund ein Brauset hier gekauft, ein Elvis Juice Brauset. Das haben wir dann erstmal 2 Jahre eingelagert, weil man will ja auch das nicht überhasten und sowas, ne? Haben uns dann nochmal neuen Hopfen, neue Hefe besorgt, haben das vor kurzem.
Du hast gesagt, das war Trockenhefe,
ja? Ja, nochmal neu eingebaut, oder dann eingebraut tatsächlich jetzt vor kurzem. Wie fit bist du beim Bierbrauen? Also können wir dich jetzt bin da jetzt im Dogtap in Berlin, der Braumeister krank ist,
können
wir dich anrufen und sagen, komm hier, Punk IPA, auf geht's?
Also erstmal haben wir einen Braumeister, der so Meister seiner Klasse ist, dass ich mir nicht annähernd anmaßen würde, den auch nur minimal zu vertreten.
Ja.
Ich habe ein englisches Brauerexamen, ein IBD-Examen. Das heißt, zu AB-Inbev-Zeiten haben wir da diese komplette Ausbildung gemacht. Das ist aber das Kleinste, glaube ich. Das ist jetzt nicht das, wo man... Also ja, ich bin Hilfsbrauer. Ich könnte einem Brauer-Azubi wahrscheinlich zur Hand gehen.
Okay.
Ja, also der könnte mir sagen, mach das mal und ich wüsste, wie rum man die Rädchen dreht. Nee, aber grundsätzlich, ich glaube, zu Hause am Herd würde ich ein Bier gebraut kriegen. Das wäre nicht das Problem. Also mit den verschiedenen Amylase-Stufen, Temperaturen, das würde ich, glaube ich, hinbekommen. Das wäre nicht das Problem, aber es wäre jetzt nicht... Also es wäre fernab von meiner Kernkompetenz, okay. Ja.
Wir haben jetzt hier das Hazy Jane im Glas, eins euer, glaube ich, am kräftigst wachsendsten Biere. Ne?
Ja.
Also dieser Newton in der IPA-Trend. Und was ist so generell, wenn wir hier mal auf die prall gefüllte Tafel gucken, gibt es so ein typisches Bier bei dir, wo du sagst, das ist so mein Feierabendbier oder vielleicht auch ein Unterschied zwischen einem Dienstagfeierabend und einem Freitagfeierabend?
Also was Bier angeht, bei uns bin ich, habe es ja schon ein, zwei Mal beantwortet, ein richtiger Langweiler, weil ich ein riesen Punk-Fan bin. Ja? Also ich kann jetzt gar nicht sagen, mein Lieblingsbier ist irgendwas ganz Verrücktes. Allerdings ist es für mich auch wahnsinnig, also ich trinke an einem Abend immer wild durcheinander. Also ich bin niemand, der jetzt abends 10 Punks trinkt. Wir haben jetzt mit Hazy Janie heute angefangen, nachher kriege ich noch Besuch von ein paar Kumpels, die dieses Wochenende in Hamburg sind. Von daher werden wir hier nachher auch einmal die Karte munter rauf und runter testen. Und es gibt schon Biere für verschiedene Tage und für verschiedene Anlässe. Also ich meine, wir haben ja auch gute Biere, die dann auch mal ein bisschen weniger Umdrehungen haben, wenn man jetzt irgendwie noch arbeiten muss, danach, wenn man nachmittags einen Termin hat und so weiter und so fort. Und auch die alkoholfreien finden ihren Weg. Ich habe in Berlin einen kleinen Kühlschrank ins Büro bekommen, wo wir alle sitzen. Und dann haben wir jetzt alle einen Kühlschrank, wo wir drauf zugreifen können, wo ein bisschen alkoholfrei drin ist. Und ja, das ist dann so ein bisschen das Tagesbier of choice und abends dann gehe ich wirklich in alles rein, was ich kriegen kann, probiere auch alles durch und mein Braumeister Sepp, der ist dann immer, der weiß schon, wenn er abfüllt, dann weiß er, dass ich irgendwann in die Abfüllanlage getigert komme und mir eine Dose vom Band klaue.
Qualitätssicherung,
also, ja. Ja, aber auch dann, wenn wir Kollaps machen, ne? Also ich sammle so ein bisschen die Dosen, die wir alle gebraucht haben, steht bei uns im Büro, ich habe dann meine eigene kleine Sammlung angefangen, unser Logistik- und Packaging-Manager hat die ganz große Sammlung schon mit allen Dosen, die jemals gebraut worden sind, aber ich liebe es, mich da durchzuprobieren und die Vielfalt ist für mich ganz fantastisch.
Ja. Wie eng ist der Kontakt zu James? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie häufig telefoniert ihr? Wie eng ist das?
Also wenn es gut läuft, je besser es läuft, desto einfacher ist es natürlich, desto weniger muss man telefonieren. Ich habe tatsächlich den Corona-bedingten Spezialfall. Ich habe James in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
Okay.
Ja, er mich auch nicht, logischerweise. Wir kennen uns vom Telefon, von Videotelefonaten. Ich konnte bisher noch nicht nach Schottland. James konnte noch nicht nach Deutschland.
Ja.
Virenmutationsgebiet und so weiter und so fort. Aber wir telefonieren so 1 bis 2 Mal die Woche, je nachdem, was anliegt. Wir haben dann einen fixen Punkt, an dem wir uns austauschen, je nachdem auch, was an Themen ist. Er ist jemand, der sehr, sehr approachable ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich muss James in den nächsten 20 Minuten sprechen, und das ist extrem wichtig, dann kriege ich ihn ans Telefon.
Ja.
Genauso andersrum, das ist ganz klar. Und ist für mich natürlich faszinierend, für jemanden wie ihn arbeiten zu dürfen. Das ist für mich eine der größten Quellen des Learnings, weil James ist jemand, der sehr, sehr schnell spricht. Man merkt das hier, ich spreche auch sehr schnell. Aber James...
Sagt die Leute immer, ich spreche so schnell, deswegen das ist heute wahrscheinlich der erste Podcast, den die Leute nicht auf 1,5 hören, sondern auf 0,8.
Oder das so. Ist halt wirklich, man kann es echt langsamer hören, dass das geht. Normalerweise muss man schneller machen, bei mir geht das leider nicht. Ich habe ja, weil ich selber einen Podcast habe, mir angewohnt, sehr langsam zu sprechen und als ich dann angefangen habe, mit James regelmäßig zu sprechen, der mindestens genauso schnell spricht, habe ich mir das wieder abgewöhnt, weil man kann dann halt einfach mal mit James in 30 Minuten Themen besprechen, wo man sonst 1,30 braucht. Und entscheidet auch wahnsinnig schnell. Das ist halt sehr, sehr faszinierend. Das ist für mich einfach so eine riesen Inspirationsquelle, jemanden zu haben, der so schnell Entscheidungen trifft, wenn sie gut vorbereitet sind und so weiter und so fort. Das macht riesen Spaß.
Was war so der größte Kulturschock für dich? Also wenn es einen, gab von doch sehr gestandenen Unternehmen, in denen du bisher gearbeitet hast, dann in so ein, ja, Startup ist es jetzt nicht mehr, aber doch so ein punkiges Unternehmen zu
haben. Ja, also Kulturschock würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, das ist halt so, das, was mich erwartet hat oder was ich gedacht habe, was mich erwartet, ist ziemlich gut eingetroffen, weil im Recruiting-Verfahren ist es sehr, sehr offen gesprochen worden, was ich vorfinden werde, okay, und was auch die Sachen sind. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, das Level an operativen Aufgaben, das ich jetzt mache, hatte ich so seit 5 Jahren in meinen anderen Jobs nicht mehr, ja, was aber auch völlig okay ist. Also wir machen uns alle die Hände schmutzig. Ja. Ich habe auch schon beim E-Commerce gestanden und habe Pakete gepackt, als Not an Frau und Mann war. Ich habe Bier durch Berlin gefahren, weil es keinen anderen gab und so weiter und so fort. Das gehört aber dazu und das Schöne ist, dass das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso leben und wir alle wissen, dass wir uns völlig aufeinander verlassen können und dass jeder da oder dass niemand sich zu schade ist, auch mal sich die Hände schmutzig zu machen. Von daher Kulturschock überhaupt nicht. Was für mich ein positiver Kulturschock war, ist so ein bisschen die Kollaboration mit den Partnern, weil du bist es natürlich gewohnt, wenn du als Mars oder als InBev reinkommst, das, was man von dir haben möchte, ist in der Regel Kondition, weil das ist ein bestehendes Geschäft und es geht darum, das bestehende Geschäft möglichst, ich sag mal, auf der Margenseite neu zu verteilen, während es wirklich in einem Geschäft, was sehr, sehr stark wächst, was gerade sehr, sehr schnell, sehr gut nach vorne geht, es von beiden Seiten gewollt ist, so ein Geschäft gemeinsam aufzubauen. Und das muss ich sehr, sehr positiv heraussehen mit allen Partnerinnen und Partnern, mit denen ich in Kontakt sein durfte. Echt super und fühle mich da sehr, sehr wohl in den Zusammenarbeiten und das macht schon ein bisschen was her und ist eigentlich ein positiver Kulturschock.
Inwieweit beeinflusst euch der Brexit jetzt noch oder hat sich das jetzt so langsam eingespielt oder?
Ja, also ich habe vorher in meiner alten Rolle bei Mars war ich mit für den Brexit verantwortlich. Ich habe da alle Spiele auch schwer mit durchspielen dürfen und kam mit alles, was du am grauen Haaren siehst, das ist Boris Johnson. Da kannst du überall seinen Namen dran stellen, aber jetzt gerade ist es extrem schwer, Bier aus UK zu kriegen. Ja, also früher hast du für einen Container Bier, den hast du bestellt und der war 7-8 Tage später, stand er in Berlin. Am Anfang nach dem Brexit haben wir da so 6 Wochen gebraucht. Jetzt sind wir so langsam auf die 4 Wochen runter. Und das führt natürlich dazu, dass du nicht immer alles da hast, was du vielleicht brauchst. Hat aber auch den netten Nebeneffekt, dass wir mehr und mehr und mehr in die eigenen Hände nehmen, um Berlin zu brauen.
Ja, das heißt, wie viele Sorten werden jetzt schon eigenständig in Berlin tatsächlich dann gebraut, die ihr nicht mehr rüberholt?
Also von den Bieren, die wir überall haben, sind wir jetzt bei Punk, Pale, Elvis, Lost Lager, Hazy Jane, Kiezkeule, Zwickel Helles plus die Pilotbiere, die wir jetzt alle 4 Wochen regelmäßig brauen. Plus so Sachen wie Kaiserclone, Indie, was wir hier und da auch nochmal damit für UK machen und darüber schicken, das haben wir dann auch alles in Berlin braubar. Plus die ganzen Sachen, die wir halt auch noch für Collabs machen, wie jetzt zum Beispiel die Collab mit den Superfreunden oder halt Collabs oder beziehungsweise ja, Lohnbrauen für andere Modern-Style-Bierbrauer, Craft-Bierbrauer, wie zum Beispiel auch Gorillas zum Beispiel. Das brauchen wir auch alles in Berlin. Von daher, wir können da eigentlich fast alles machen. Und ja, wenn die Losgrößen stimmen, dann holen wir das auch alles rüber nach Berlin.
Stone wird aber gar nicht mehr gebraut bei euch, oder?
Nein, Stone wird nicht mehr gebraut.
Du hast Brand Awareness angesprochen, das war noch vor deiner Zeit, aber Aldi IPA, ist es was man sich auch dann in Zukunft, oder gibt es dann das Lidl IPA, oder ja, gibt es vielleicht mal ein Kaufland Special?
Ja,
also gab unterschiedliches Feedback dazu, aber was es auf jeden Fall gebracht hat, war ja unheimlich große eben Brand Awareness, was du gesagt hast.
Ja, also any PR is good PR, sagt man ja immer. Also ich hab's im EFP-Call mal aufgerollt. Also die Aldi-Nummer lebt ja davon, dass sie eine gewisse Historie hat, aus der heraus sie entstanden ist. Ja, dieser Fakt, dass das Aldi uns kopiert hat, wir haben darauf Aldi zurückprovoziert, daraus ist was Gutes geworden. Das ist ja eigentlich eine Sache, die wirklich sehr Bulldog-typisch ist. Und wo wir einfach sagen, hey, wir reagieren dann lustig anstatt mit dem Anwalt und dann haben wir das für alle Seiten gut gegangen. Darum hat das in Deutschland in dem ersten Schuss Sinn gemacht und ich kann dir auch sagen, die Reaktion auch bei mir in der Brauerei, das waren also, oh, das kriegen wir hier und da Diskussionen. Aber die Diskussionen mit allem Respekt finden halt in einer Bubble statt, wo natürlich es auch fair ist, sowas dann zu kritisieren und zu sagen, hey, ist das jetzt so intensiv, wie man das machen sollte und so weiter. Aber meine Einstellung ist, A, wir hatten in der Woche das allerbeste Bier, was es bei Aldi zu kaufen gab, war BrewDog-Bier. Und B, wir haben 250.000 Dosen an Konsumentinnen und Konsumenten gebracht, die das probieren konnten, die uns vorher nicht kannten, die eben einmal auf diese Brücke drauf durften. So, und diese beiden Faktoren sind, glaube ich, schon positiv, nicht nur für BrewDog, sondern auch auf dem Weg, noch mehr Leute für modern gebraute Bierstile zu begeistern. Von daher, in meinen Augen durchweg positiv. Und ich habe es auch im EFP-Call gesagt, wenn ich zu entscheiden gehabt hätte vorher, hätte ich es sehr wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich entschieden. Okay. Und ich glaube aber nicht, dass wir in der Zukunft jetzt noch das Ding einfach 1:1 kopieren und das noch in 7 andere Sachen reinbringen. Ja. Da werden uns vielleicht andere Sachen einfallen in solchen Bereichen. Und da würde ich auch überhaupt nicht sagen, dass wir dafür nicht bereit sind. Aber wir haben halt die Möglichkeiten bei uns da und wir haben das Interesse geweckt auch auf der Handelsseite damit. Und wenn sich Sachen ergeben, die cool sind, die passen für beide Seiten, dann kann das durchaus wieder passieren. Aber wir werden jetzt nicht noch zehnmal im Jahr jetzt das alte IPA durch den Aldi schieben, auch wenn, und das muss ich auch dazu sagen, wir haben das ja noch im Online-Shop zum Beispiel stehen, es ist nach wie vor eines der Biere, die sehr, sehr angenehm angenommen werden.
Ja, ja, ja. Wenn man ein Bier von euch trinkt, dann tut man ja, also es gab die eine oder andere Biermarke, da hast du mit einem Kasten Bier einen Quadratmeter Regenwald gerettet oder sowas. Ihr seid jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und habt gesagt, wir sind die erste Brauerei, die CO2-negativ ist. Das heißt, mit jedem Bier, das man von euch trinkt, entzieht man quasi der Atmosphäre CO2. Wie verrückt ist das denn bitte?
Ja, das ist so verrückt, wie BrewDog eigentlich ist. Ne? Und ich glaube, es ist August 2020 gewesen, als das entschieden worden ist, dass wir das so machen wollen, dass das die Zukunft ist und der Kern allem, was wir tun. Dass wir gesagt haben, wir möchten nicht nur CO2-neutral werden, sondern negativ. Das heißt, wir möchten so intensiv da reingehen und auch ein Stück weit provozieren, um möglichst andere dazu zu bewegen, das auch so zu machen. Und man hat ja sehr, sehr viele Kampagnen, man muss ja immer ganz genau aufpassen. Greenwashing ist ein Riesenthema, das geht ja relativ schnell. Und ich komme von mehreren Arbeitgebern, die ja auch gerne hier, wir machen das und ja, wir retten die Ozeane und kein Plastik mehr hier und so weiter und so fort. Es gibt aber eigentlich nur eine ehrliche Variante und die heißt, wir machen am Ende einen Strich drunter und gucken, wie viel CO2 wurde rausgegangen. Und entweder du nimmst das komplett raus oder nimmst es nicht komplett raus. Und bei der UN ist der Stand, dass 2030 wir dahin kommen müssen, dass wir nicht mehr CO2 ausstoßen, als wir kompensieren. Und bis dahin ist nicht mehr viel Zeit. Und wenn wir das schaffen wollen und wenn wir diese 1,5 Grad einhalten wollen, dann müssen wir alle mitziehen und haben eben nicht Zeit 2040, 2050, sondern 2030 oder am besten früher. Und bei uns ist das so, wir haben ja einen Sustainability Report, wenn du guckst bei Google, gib mal BrewDog Tomorrow ein, dann haben wir jedes Jahr den Report, was haben wir rausgestoßen, wie haben wir es kompensiert. Und wir werden da wissenschaftlich begleitet. Das ist also nicht so, dass wir da irgendwie im Keller dann mal was ausrechnen.
Genau,
und dann nicht, überlegen, was haben wir denn rausgepustet und so weiter. Ja. Der zweite Fakt ist, dass wir das berechnen auf Level 3. Das heißt, sowohl Zuliefer-, Ablieferkette und alles, was mit unserem Business zusammenhängt, wird mit reinberechnet.
Das finde ich halt das Verrückte, weil theoretisch der Diesel-Truck fährt in Bamberg los mit dem Malz zu euch und im schlimmsten Fall der Diesel-Truck holt bei euch auch wieder das Bier ab und fährt es nach Köln. Das ist halt auch alles inklusive.
Ist alles mit drin, ja. Und das ist alles mit dabei, wir rechnen das alles mit rein. Und dementsprechend ist es die ehrlichste Art. Ja, ich habe es mal irgendwo erwähnt, das wäre bei VW so, als müsste VW das kompensieren, was deren Autos dann im Anschluss noch verursachen. Ja. Ja? So, das ist natürlich eine andere Zahl wahrscheinlich als bei uns. Ja, weil zum Glück unser Bier wird relativ schnell und frisch getrunken. Und dann ist das weg, muss man auch dazu sagen. Aber wir sind natürlich auch ein energieintensives Unternehmen mit Produktionsprozessen und so weiter. Das ist aber auch nur der Teil, den man vorne raus sieht. Der wichtigere eigentlich Bereich ist, und das ist eine Sache, die wir jetzt auch gerade mit der letzten EFP, mit der Equity Race Runde machen, wo wir nochmal Geld einsammeln von unseren EFPs, dass wir das ganz, ganz klar sagen. Es geht nicht darum, Müll zu produzieren und den danach wieder aus der Natur rauszunehmen, sondern es geht in erster Linie darum, so wenig Müll wie möglich zu produzieren, aka CO2 in dem Fall. Das heißt, wir haben jetzt in UK haben wir eigene Windräder, wir haben dann entsprechende Abscheidungsanlagen für CO2, die das CO2 speichern, um es danach im Produktionsprozess wieder zu benutzen. Wir haben diese Themen wie für Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, indem wir zum Beispiel beim Lost Lager mit Brot brauen, das es nicht geschafft hat in den Markt. Das heißt, was abends übergeblieben ist bei der Bäckerei, kommt dann bei uns noch mit ins Lost Lager rein. Mit Früchten machen wir ähnliche Sachen. Planet A haben wir letztes Jahr gebraut, ist jetzt auch gerade wieder in der Planung. Und Thema Trashcans kennt man vielleicht auch. Es werden jedes Jahr, glaube ich, 1 Milliarde Dosen in Europa alleine werden vernichtet, weil halt irgendwie das Logo nicht mehr stimmt, Rebranding. Wir machen das dann halt auch so, dass vielleicht in eine Hawks-Cider-Dose dann trotzdem ein Punk reinkommt. Wir kleben eine Punk-Etikette drauf und sagen halt, hey, diese Dose kommt deswegen nicht in den Müll. Ja. Ja, da steckt Energie drin. Und es geht weiter bis hin zu unseren Themen, wenn wir jetzt anschauen, unsere Distillerie. Ja, Lost Beer wird dann auch in Wodka gebrannt und so weiter. Das geht halt weiter. Bevor wir es in Gulli kippen, machen wir noch ein Produkt draus, das wieder eine tolle Sache ist, es auch dann zu trinken oder es in irgendeiner anderen Form dann zu verwenden beim Essen und so weiter. Und so schließt sich dann der Kreis. Und Das ufert darin aus, dass natürlich CO2-Kreation im Geschäft einen Preis kriegt, weil ich muss in meinem Teil, den ich verantworte im deutschen Geschäft, der ich CO2 kreiere, kommt am Ende mein Head of Finance aus Europa und sagt, Alan, das ist dann seine CO2-Tonne, die wir dir ausgerechnet haben, ja, zusammen mit den Wissenschaftlern. Ich krieg von dir die und die Summe aus deiner P&L, aus deiner Bilanz rausgezogen, weil die musst du noch bezahlen. Ja. Das heißt, für jede Tonne, die ich spare, ist ein bisschen wie Teil meines Sales. Ja? Also CO2-Sparen hat einen positiven Impact auf meine Marge, auf mein Ergebnis. Und das ist halt ein tolles System, weil du halt innerbetrieblich eigentlich einen Zertifikatehandel hast. Ja, und ich glaube, da geht es für alle hin. Und ich bin der festen Überzeugung, in 10 Jahren wird kein Unternehmen das mehr hinkriegen, ohne in dem Bereich zu sein. Und wir möchten da einfach Vorreiter sein und ganz da Druck reinbringen. Und wir freuen uns ausdrücklich, wenn wir da nicht lange alleine bleiben in dem Bereich.
Vor allem der Druck wird ja dann vom Endverbraucher kommen. Ne? Wenn das jetzt, wenn er erstmal sieht, Mensch, Bulldog macht das. Das ist jetzt vielleicht vielen noch gar nicht bewusst, wird sicherlich in den nächsten 1-2 Jahren sehr vielen bewusst werden. Dann werden automatisch die anderen nachziehen und dann können die anderen sich ja irgendwann gar nicht mehr leisten. Das dann heißt ja, warum machen das jetzt die 3 und ihr 7 noch nicht? Ne?
Also ganz ehrlich, im Sinne des Planeten, in meinem Privaten, ich bin da auch relativ stark hinterher, da meinen eigenen Abdruck immer ein bisschen zu managen. Ich esse zum Beispiel maximal an 2 Tagen lieber auf Fleisch und tierische Produkte, ansonsten verzichte ich drauf. Aber
auch der sehr leckere Beyond Meat Burger,
den es jetzt beste Burger, den wir haben. Ja. Aber das, was ich gerade sagen wollte, ist halt wirklich... wir wollen da nicht alleine bleiben. Wir wollen nicht, dass ein USP bleibt. Wenn das unser USP sich in 2 Jahren aufgelöst hat, könnten wir glücklicher nicht sein. Und wenn alle sagen, wir sind alle doppelt negativ, super.
4 Bier, 1 Baum.
Ja.
Wer jetzt quasi loszieht in den Edeka, Rewe, Kaufland seines Vertrauens, wird da die bekannten 4-Packs sehen, die es von euch gibt. Punk IPA, das Pale Ale und eben mit diesem markanten Spruch drauf. Was hat es damit auf sich?
Du kannst natürlich auch noch in den Getränkemarkt gehen, da haben wir es
natürlich
auch noch
stehen. Natürlich, selbstverständlich, ja.
Nicht vergessen. Und also wir haben jetzt on top of das, was ich gerade als Nachhaltigkeitsstrategie gesagt habe, haben wir jetzt eine Aktion, die haben wir aus UK kopiert ein bisschen. Ja, die gab es in Schottland, beziehungsweise in UK, United Kingdom. Und das heißt, jeden 4er, den du kaufst, da hast du jetzt einen Code drin. Wenn du den Code eingibst auf unserer Plattform, wird ein Baum gepflanzt. Du kannst die quasi sammeln. Ja, die werden über einen Partner gepflanzt. Das ist aber auch so wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir es über einen Partner machen werden. Wir haben ja in Schottland knapp 50 Quadratkilometer Brachland gekauft. Das ist jetzt alles so weit, dass es bald losgehen kann, sodass wir unsere Kompensation auch selber in die eigenen Hände nehmen können. Dass wir auch wissen, hier hast du deinen Baum, pflanz ihn, fahr hin, kannst du den Arm nehmen. Ja, also dahin wird es gehen, ja, dass du wirklich weißt, das sind meine 6 oder meine 7 Bäume. Das ist in dieser Aktion noch nicht der Fall, weil wir einen kleinen Delay haben mit dem Grundstück. Aber ansonsten wird das über einen Partner gemacht und jeder kann seine Bäume sammeln und mit einem 4er wird ein Baum gepflanzt und nimmt dann nochmal extra CO2 aus der Atmosphäre.
Also was sonst quasi das Panini-Album ist mit WM-Spielern, hat man dann demnächst, Mensch, ich habe hier eine Rotbuche und einen Kirschbaum und alles und dann fährt man einmal im Jahr nach Schottland, umarmt die, trinkt ein Brewdog-Bier dabei und
das ist in die richtige Richtung. Das ist der Plan. Ab der 2. Jahreshälfte, wie gesagt, in der Aktion, jetzt läuft es noch beim Partner, aber das ist der Plan und in diesem Wald wird halt auch, es wird ein Erlebnispark, ja, es wird eine coole Bar geben, ein Pub, es wird Mountainbike-Trails geben, wir werden Moore renaturieren in dem Gebiet, es geht ein kleiner Fluss durch und so weiter und so fort. Es wird da einiges entstehen, was halt auch toll ist zu erleben. Man wird dort Urlaub machen können, Zelten, kleines Hotel wird dort entstehen und man wird einfach mal diesen Teil, den wir da alle zusammen als Gemeinschaft, als Team rund um Brewdog, und das ist nicht Brewdog-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber alle Equity-Punks, alle Leute, die bei uns sind und uns gern trinken, eine Chance geben, das in tollem Umfeld sehr naturnah zu erleben.
Letztes Thema, Brewdog Bars. Ja. Wir sind ja sehr glücklich, hier in Hamburg eine zu haben. Es gibt aktuell 2 in Berlin. Da kommt jetzt, glaube ich, relativ zeitnah die 3.
Ja.
Und dann wird es aber ja auch im südwestlichen Raum noch ein bisschen was geben. Wie ist da die weitere Planung?
Genau, also wir werden, Wiesbaden wird es die erste sein, die öffnen wird, so Gott will. Ja, das ist dieser Tage, da hast du 2 große Herausforderungen. Das eine ist Handwerker, ja, weil Gott und die Welt gerade Häuser bauen, renovieren und so weiter und so fort. Und der zweite Engpass sind dann immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ja in der gesamten Gastrobranche gerade die Herausforderung überhaupt, weil während der Pandemie sind natürlich viele Leute nach was Neues gesucht haben, weil eben Kurzarbeit und es gab keine Perspektive für Gastronomie. Man wusste nicht, hört das auf, hört das jemals auf, geht das wieder los, wann geht das los? Was absolut verständlich ist. Und mit dem Thema gucken wir jetzt gerade, dass wir da zügig starten können insgesamt, also Handwerker und das Barpersonal auf die Beine zu stellen. Dann kommt Frankfurt, dann kommt die 3. Bar in Berlin. Und dann schauen wir mal, ich bin sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr noch mindestens 1 darüber hinaus, vielleicht sogar 2 oder 3 aufmachen werden.
Welche Regionen würden die da so spontan?
Ich würde alles nehmen. Ich würde also ganz ehrlich, wenn, wie gesagt, auch wenn jemand eine Idee hat, wir suchen immer wieder Partner für das Franchise-System, was wir für die meisten Bars haben. Diese Hamburger Bar betreiben wir selbst, die Bar in Berlin betreiben wir selber, die anderen sind Franchise über einen Partner. der sich mit Immobilien sehr gut auskennt.
Diese Ruhrpott-Area, irgendwas so zwischen Köln und Oberhausen oder sowas. Ne? Ich glaube, ist auch der eine oder andere, der vielleicht mal ganz lustig auf den Punk vom Fass wäre.
Also ich glaube, wir haben zwei große Lücken. Die eine große Lücke geht von Köln nach Bremen. Ja. In dem Bereich ist da irgendwo eine Lücke. Ja. Und die andere Lücke ist kurz vor den Alpen. Ja? Ja, ja, ja. Wobei, da muss man immer schauen. Also wie jetzt zum Beispiel München ist natürlich ein Pflaster.
Schwierig, ja.
Ja, weiß ich gar nicht. Also mich würde das sehr, sehr, sehr reizen, aber immobilienseitig vielleicht auch das komplizierteste Pflaster. Ja. Von daher muss man mal schauen und wie gesagt, wir sind da sehr offen und wenn es Partner gibt, die da gerne mit uns kooperieren wollen und entsprechend Kompetenz haben auf der Immobilienseite, sehr, sehr gerne. Und wieder 10, 12 Bars bis Ende nächsten Jahres wären absolut das Ziel, was wir schaffen wollen. Hängt mit den gastronomiefähigen Objekten zusammen, die wir kriegen können, aber das ist der Plan.
Adrian, ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
Ja.
Gerne nicht viel überlegen, schnell antworten. Mhm. HSV oder St. Pauli?
HSV.
Dose oder Flasche?
Flasche.
Bergtour oder Strand?
Berg.
Hamburg oder Berlin?
Hamburg.
IPA oder Naipa?
Naipa.
Hund oder Katze?
Hund.
Pint oder Mass?
Pint.
Fantastisch. Adrian, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Würde ich an dieser Stelle natürlich auch gerne mal in eine reguläre Folge bei uns einladen. Das heißt, wir treffen uns einfach hier wieder. Ich bringe noch zwei Kollegen mit und eine normale Männerabend-Folge läuft dann so ab. Wir trinken ein paar Bierchen. Es gibt die klassischen drei Männerabend-Kategorien. Sexiness im Glas. Wie schaut die Flasche aus oder die Dose? Und dann natürlich die Königskategorie Geschmack. Ich glaube, das könnte ein lustiger, kurzweiliger Abend werden. Also wir gucken mal, dass wir das in den nächsten Zeiten kriegen. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern hier mitteilen möchtest?
Ja, also erstmal danke für die Einladung. Da würde ich auf jeden Fall nicht abgeneigt sein, das Ganze mal auch in einem größeren Rahmen zu machen. Und ja, ich freue mich, wenn es den Hörerinnen und Hörern natürlich draußen gefallen hat. Und ja, wie gesagt, freue mich natürlich, wenn ihr im Rewe, im Edeka, im Kaufland, bei Flaschenpost, wo auch immer, unser Bier seht und die neue Aktion mit Buy One, Get One Tree, 4 Bier, ein Baum, greift zu. Pflanzt Bäume, ist gut für alle und dementsprechend viel Spaß mit dem Bier und ja, mit vielen Bäumen. Ja.
Fantastisch, vielen Dank.
Sehr gerne, schön, dass ich hier drin durfte.